Guten Morgen auch von meiner Seite. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin seit 2 Jahren Mitglied der Adventgemeinde hier in Aschaffenburg. Und ich habe letztes Jahr einen Predigt-Workshop mit Lukas begonnen, um mir Anregungen für die Andacht des Sabbatfestmahls zu holen, die ich auch gelegentlich mache. Ich muss gestehen, dass ich sehr überrascht war, als Lukas mich dann letztes Jahr kurz vor Weihnachten angeschrieben hat und mich gefragt hat, ob ich an Ostern predigen wolle. Mein erster Gedanke war, nö, auf gar keinen Fall. Ich soll an Ostern, einer der wichtigsten Feiertage für die Christen, predigen? Auf gar keinen Fall. Aber gleichzeitig kam mir auch immer wieder eine Bibelstelle ins Gedächtnis. Nach 2 schlaflosen Nächten schrieb ich Lukas zurück, dass ich die Herausforderung annehme. Und nun stehe ich hier und predige zum ersten Mal. In meiner Predigt heute geht es auch über schlaflose Nächte. Eine Frage an euch: Habt ihr schon mal eine schlaflose Nacht gehabt? Ja, ich denke, jeder von uns hatte schon mal eine schlaflose Nacht. Und wenn man googelt, findet man auch viele Studien über schlaflose Nächte. Natürlich gibt es auch viele Ratschläge, was man dagegen tun kann. Bei den schlaflosen Nächten gibt es unterschiedliche Ursachen und auch Dimensionen. Man kann zum Beispiel eine schlaflose Nacht haben, weil uns Erlebnisse, Ereignisse und Entscheidungen durch den Kopf gehen. Dann liegt man oft im Bett und das Gedankenkarussell beginnt sich zu drehen. Man überlegt, was man noch tun muss, was man tun könnte oder tun sollte und was man auf gar keinen Fall vergessen darf. So ging es auch bei meinen 2 schlaflosen Nächten. Meine Gedanken kreisten ständig. Kann ich predigen? Soll ich predigen? Man kann auch eine schlaflose Nacht haben, weil man zu viel Kaffee getrunken hat oder zu viel gegessen hat oder einen Mittagsschlaf gehalten hat. Die bekannte Siesta. Solche schlaflose Nächte halten einen wach, sind aber noch harmlos im Vergleich zu einer schlaflosen Nacht mit Angstzuständen. Man kann zum Beispiel eine schlaflose Nacht haben, weil man Angst hat von der Existenz. Geldsorgen, Verlust der Arbeit oder Schulden. Man kann aber auch Angst haben um das Leben nach einem Arztbesuch, wenn man eine schlechte Diagnose bekommt. Oder Angst vor der Zukunft, insbesondere der sozialen und finanziellen Sicherheit. Aber selbst solche schlaflosen Nächte mit Angstzuständen sind nichts im Vergleich zu der schlaflosen Nacht, mit der Jesus einst zu kämpfen hatte. Ja, auch Jesus hatte eine schlaflose Nacht. Und über Jesus' schlaflose Nacht möchte ich heute mit euch nachdenken. Der Titel meiner Predigt ist Die schlaflose Nacht Jesu im Garten Gethsemane. Jesus' schlaflose Nacht ist in 3 Bücher der Bibel überliefert. Der Bericht ist ein Teil der Passionsgeschichte und wird in den 3 ersten Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas thematisiert. Bevor wir jetzt aber in den Bibeltext einsteigen, lass uns noch einen kurzen Blick zurückwerfen auf das, was geschehen ist, bevor Jesus in den Garten Gethsemane ging. Am Abend vor seiner Kreuzigung feierte Jesus mit seinen Jüngern sein letztes Passafest. Sie feierten das Passafest wie alle Juden in der heiligen Stadt Jerusalem mit einem festlichen Mahl. Während sie das Passafest feiern, beginnt Jesus wieder von seinem Leiden und Sterben zu sprechen. Beim Essen bricht Jesus das Brot und gibt es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nimmt Jesus den Kelch und sagt: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünde vergossen. So steht es in Matthäus Kapitel 26 in den Verse 26 bis 28. Nachdem sie das Passafestmahl mit einem Lobgesang beendet haben, geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane, um zu beten. Soweit die Vorgeschichte. Lass uns jetzt den biblischen Text, der die Ereignisse der schlaflosen Nacht Jesus im Garten Gethsemane beschreibt, lesen. Ich lade euch vor, eure Bibel im Matthäusevangelium, Kapitel 26 und die Verse 36 bis 46 aufzuschlagen. Matthäusevangelium, Kapitel 26. Ich lese aus der Bibelübersetzung Hoffnung für alle vor. Im Garten Gethsemane. Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten am Ölberg, der Gethsemane hier heißt. Dort bat er sie: Setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief: Könntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Mein Vater, wenn dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Wille zu erfüllen. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte: Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus? Jetzt ist es soweit. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Bis hierhin die Bibelstelle. Jesus geht mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Acht von ihnen lässt er am Eingang des Gartens zurück. Nur Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nimmt er mit hinein in den Garten. Er sagt zu ihnen: Setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen, um zu beten. Es ist nichts ungewöhnlich, dass Jesus sich allein zum Gebet zurückzieht. Während seiner Zeit hier auf Erde hat Jesus sich immer wieder von der Menschenmenge und auch von den Jüngern an einen einsamen Ort oder auf einen Berg zurückgezogen, um zu beten. Umso bemerkenswerter ist es, dass Jesus in seiner schlaflosen Nacht im Garten Gethsemane ausdrücklich den Kontakt zu seinen Jüngern sucht und sogar wünscht. Jesus fordert sie auf: Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus sucht Trost bei seiner Jünger. Er lässt sie an seinem inneren Seelenkampf teilhaben und sagt ihnen, wie er sich fühlt. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Nie zuvor haben die Jünger ihren Meister so erlebt. Nie zuvor haben sie Jesus voller Angst und innerer Traurigkeit gesehen. Jesus, der immer sie getröstet hatte, sucht jetzt Hilfe bei ihnen. Markus beschreibt Jesu innere Gefühle wie folgt. In der Bibelübersetzung Hoffnung vor alles steht: Angst und Entsetzen überfielen Jesus. In der Luther-Übersetzung: Er fing an zu zittern und zu zagen. In der Schlachter-Übersetzung lesen wir: Er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Was ist mit Jesus passiert? Wir kennen Jesus doch ganz anders, als er hier in dieser Nacht im Garten Gethsemane beschrieben wird. Jesus war immer souverän und liebevoll zugleich, wie bei der Heilung des blinden Bartimäus. Er war stark und voller Autorität, als er die Ehebrecherin vor der Steinigung rettete. Jesus war mächtig, als er in der Wüste der Versuchung des Teufels widerstand. Und Jesus war immer weise und wortgewandt, wie in der Bergpredigt. Aber nun hier im Garten Gethsemane, in seiner schlaflosen Nacht, ist Jesus traurig, ängstlich. Er ist bedrückt. Jesus zittert. Er zagt, Jesus ist zu Tode betrübt. Natürlich kennen wir auch durchaus biblische Stellen, in denen Jesus Emotionen zeigt. Aber Jesus' Gefühle in dieser Nacht haben eine ganz andere Dimension. Die Emotionen, die wir bisher kannten, hatten immer mit anderen Personen oder Umständen zu tun. Zum Beispiel, Jesus hatte Mitleid mit den Kranken. Er hatte auch Mitleid mit der Schwäche seiner Jünger. Jesus weinte, als sein Freund Lazarus starb. Er weinte auch um Jerusalem. Jesus war zornig, wütend, als er die Händler aus dem Tempel trieb. Aber dass Jesus ohne äußere Umstände Angst und tiefe Traurigkeit wie im Garten Gethsemane in sich selbst empfindet, dies ist neu. Und es ist ein großer Gegensatz zu Jesus, der bis dahin gelassen von seinem Leiden und Sterben gesprochen hat. Jesus, der ein Wunder nach dem anderen vollbracht hat, Stürmen zum Schweigen brachte, Tode zum Leben erweckte und Herzen heilte. Jesus, der keine Furcht kannte, steht nun zerbrochen, erschüttert, verängstigt und gebrochen vor seine Jünger. Warum durchlebt Jesus eine solche unerträgliche seelische und geistliche Qual? Warum hat Jesus das Gefühl, dass dieser Schmerz ihn allein auf der Stelle töten könnte, dass er sagt, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe? War Jesus so traurig, so ängstlich, so erschüttert, weil er wusste, dass Judas ihn verraten hat? Oder weil Petrus ihn verleugnet würde? Oder weil er wusste, dass alle seine Jünger ihn verlassen werden? Oder weil Jesus wusste, dass er verhaftet, vor Gericht gestellt wird, verurteilt und gekreuzigt werden würde? Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, es geht um mehr als nur menschliche Enttäuschung. Es geht auch um mehr als nur die körperlichen Qualen. Denn Menschen vor, nach und mit Jesus sind auch gekreuzigt worden. Die Antworten auf diese Fragen finden wir, wenn wir jetzt weiterlesen. Und deshalb gehen wir jetzt zurück zum Bibeltext. Nachdem Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, dass er ihre Nähe wünscht, bleibt hier und wacht mit mir, entfernt er sich ein wenig von ihnen, um Gottes Nähe zu suchen, aber ohne die Gemeinschaft mit ihnen abzubrechen. Jesus wirft sich auf den Boden und beginnt zu beten. Jesus schüttet Gott sein ganzes Herz aus. Er bringt ihm im Gebet seine Not. Er bittet Gott, wenn möglich, den Kelch an ihm vorübergehen zu lassen, damit ihm das Leiden erspart bleibe. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Bei Lukas wird die Intensität von Jesus' innere Seelenqual noch deutlicher. Er schreibt, Jesus betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Jesus' Gebet ist aufrichtig. Jesus war Gott, den er immer Vater nannte, so nah gewesen wie keiner von uns. Er war mit seinem Vater verbunden und hat ihm immer vertraut. Das zeigt auch sein Gebet in Markus Kapitel 14, Vers 36. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Jesus wusste, dass für seinen Vater alles möglich ist. Bisher hatte doch Gott alle seine Gebete erhört, oder? Doch in dieser einen Nacht im Garten Gethsemane scheint alles anders zu sein. Jesus hat Angst. Und Jesus' Angst hat offensichtlich mit dem Kelch zu tun, denn er betet zu Gott. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Das Bild des Kelches kommt auch in alle drei Evangelien vor. Was bedeutet dieser Kelch? Warum fürchtet sich Jesus, den Kelch des Leidens zu trinken? Um eine Antwort zu finden, müssen wir zunächst ins Alte Testament zurückgehen. Der Kelch wird bei dem Propheten Jesaja Jeremia und Ezekiel, sowie in den Psalmen erwähnt und symbolisiert den Zorn Gottes über die Sünde der Menschen. In Jeremia Kapitel 25, Vers 15 lesen wir: Der Herr, der Gott Israels, sprach zu mir: Nimm diesen Kelch, den ich dir reiche. Er ist gefüllt mit meinem Zorn. Aber auch im Neuen Testament, in der Offenbarung und bei Lukas, wird der Kelch als Ausdruck des Zorns Gottes über die Sünde verwendet. In der Offenbarung lesen wir: Denn sie werden den Kelch, der mit Gottes Zorn gefüllt ist, bis zum bitteren Neigen leeren müssen. Als gläubiger Jude kannte Jesus das Alte Testament und auch diese Bibelstelle. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus auf dem kühlen Boden des Gartens Gethsemane liegt. Er weiß, wie bitter der Kelch des göttlichen Zorns über die Sünde der Menschheit ist. Er spürt genau, was ihn erwartet, wenn er diesen Kelch trinkt, wenn er die Sünde aller Menschen auf sich nimmt. Deshalb bittet er seinen Vater um einen Ausweg. Deshalb fleht Jesus seinen Vater an, den bitteren Kelch, wenn möglich, an ihm vorübergehen zu lassen. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Das ist es, wovor Jesus im Garten Gethsemane zurückschreckt. Es sind nicht die Schmerzen der Misshandlung, der Erniedrigung oder des qualvollen Todes am Kreuz, die Jesus fürchtete. Nein, Jesus weiß, dass er der ganze Zorn Gottes über die Sünde von der Schöpfung bis zum Ende der Welt auf ihn ausgegossen werden würde. Jesus kannte das volle Ausmaß von Gottes Gericht. Wenn wir an den Schmerzensschrei Jesus am Kreuz denken: Mein Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann können wir erahnen, wie schmerzhaft es für Jesus war, als Gott sich von ihm abgewandt hat. Im Garten Gethsemane, in seiner schlaflosen Nacht, erlebt Jesus einen Vorgeschmack dieser schmerzlichen Erfahrung. Nur schon den Gedanke, unsere Sünden aufgeladen zu bekommen und deswegen von Gott getrennt zu werden, verursacht in Jesus die schlimmste Seelenqualen. Gott hat nicht uns den Kelch seines Zornes zu trinken gegeben, obwohl wir es verdient hätten. Nein, stattdessen opfert er seinen eigenen geliebten Sohn für uns. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 lesen wir: Denn so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Die Sehnsucht Gottes nach den Menschen ist so groß, dass er als Mensch auf die Erde kommt. Jesus gab seine ganze Herrlichkeit, seine Göttlichkeit und Macht auf, um uns nahe zu sein, um mit uns Gemeinschaft zu haben, um uns mit seinem Vater wieder zu versöhnen. Jesus war der einzige Mensch ohne Sünde und vollkommen rein. Vom Alten Testament wissen wir, dass immer ein fehlerloses Lamm geopfert werden musste, um die Sünde zu tilgen. Deshalb war Jesus der Einzige, der geeignet war, sein Leben als Pasalam zu geben. Es gab keinen anderen Weg, um die Menschen von ihrer Last zu befreien. Das wusste auch Jesus. Und so wurde Jesus, der nie gesündigt oder nie etwas Böses getan hatte, zur Sünde gemacht. So trank Jesus den Kelch, wie es der Prophet Jesaja voraussagt. Er wurde durchbohrt wegen unser Vergehen, wegen unserer Sünden zermalt. Denn er trägt ihre Sünden. Das steht im Jesaja Kapitel 53 im Vers 5 und 11. Doch bevor Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb, musste Jesus durch die schwerste Nacht seines Lebens gehen. Am Ende seines ersten Gebets, in seiner größten Angst, als er seinen Vater um einen Ausweg fragt, fügt Jesus noch hinzu: Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Nach seinem ersten Gebet kehrt Jesus zu seinen drei Jüngern zurück und findet sie schlafend vor. Er weckte Petrus auf und sagt: Könntet ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Jesus fordert sie erneut zum Gebet auf. Er will nicht, dass sie vom Glauben abfallen und in Versuchung geraten. Er sagt zu Petrus: Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Obwohl Jesus selbst mit seinen eigenen Angstgefühlen zu kämpfen hat, hat er dennoch Mitleid mit der Schwachheit seiner Jünger. Er tadelt sie nicht, sondern entschuldigt ihr menschliches Verhalten. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Immer noch hat Jesus keine innere Ruhe gefunden. Er wendet sich wieder von seinen Jüngern ab und sucht zum zweiten Mal die Nähe seines Vaters im Gebet. Erneut schüttet Jesus seinem Vater sein Herz aus. Aber hier verändert sich Jesu Gebet. Er bittet nicht mehr darum, dass Gott ihm vom bitteren Kelch verschont. Nein, Jesus nimmt den Kelch an und unterwirft sich ganz dem Willen des Vaters. Er betet: Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Wenn wir das zweite Gebet mit dem ersten vergleichen, können wir eine Entwicklung erkennen. Im ersten Gebet fragt Jesus, ob es möglich ist, den Kelch des Leidens zu vermeiden. Aber im zweiten Gebet hat Jesus diese Möglichkeit bereits ausgeschlossen. Jesus ist bereit, den Wille des Vaters zu erfüllen. Jesus zeigt seine völlige Hingabe und sein Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters, obwohl es schmerzhaft sein wird. Als Jesus wieder zu den Jüngern geht, findet er sie wieder schlafend vor. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus lässt sie diesmal weiter schlafen. Zum dritten Mal wendet sich Jesus im Gebet mit denselben Worten an seinen Vater. Leider wissen wir jetzt nicht genau, was während des dritten Gebets Jesu geschah. Aber was wir wissen ist, Jesus kommt aus dieser Nacht anders heraus, als er hineingegangen ist. Seine Angst und tiefe Traurigkeit, die bis an den Tod reichten, waren verschwunden. Sein Gebet stärkte Jesu und brachte ihm Frieden und Ruhe. Jesus war bereit, den Weg zum Kreuz zu gehen. Und so sagt er schließlich zu seinen Jüngern: Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Ist euch was aufgefallen? Bevor Jesus zum Gebet, zu Gott gebetet hat, sagte er zu seinen Jüngern: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Nach seinem Gebet sagt er zu ihnen: Jetzt ist es soweit, die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da. Am Ende seiner Gebete ist Jesus wieder souverän und ruhig. Jesus war bereit, den Plan Gottes zu erfüllen. Weil Jesus wusste, dass es keinen anderen Weg gab, um die Menschheit zu erlösen. In Jesus Angstkampf im Garten Gethsemane kann man drei Ebenen erkennen. Jesus bekennt seine Angst sich selbst. Er bekennt die Angst auch gegenüber seinen Jüngern und vor seinem Vater. Jesus gesteht sich selbst seine Angst ein. Er spricht aus, was er im Innersten seines Herzens fühlt. Und seine momentane Befindlichkeit bringt er auf den Punkt, in dem er sagt: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Jesus will aber diese schwere Zeit nicht allein durchstehen. Er gesteht auch seinen Jüngern, dass er Angst hat. Er sucht ihre Nähe und wünscht sich, dass sie die Nacht mit ihm verbringen, mit ihm wachen und mit ihm beten. Doch die Gemeinschaft mit den Jüngern alleine reichte nicht aus. Deshalb ging Jesus ein paar Schritte weiter, um persönliche Gemeinschaft mit Gott zu haben. Jesus gesteht seine Angst vor Gott. Er spricht Gott mit Vater an, wie er es immer getan hat. Er sagt ihm, was und wie er sich fühlt. Dabei erweckt Jesus nicht den Eindruck, dass Eingeständnis von Angst sei ein Zeichen von Unglauben oder Kleinglauben. Glaube, Gottes Vertrauen, eine tiefe Beziehung zu Gott zu haben und das Gefühl von Angst schließen sich gegenseitig nicht aus. Oder einfach gesagt, auch als Christen kann man Angst haben. Jesus der Sohn Gottes, war in der letzten Nacht vor seinem Tod von großer Angst und tiefer Traurigkeit erfüllt. Ohne intensives Gebet und das Festhalten an Gott hätte Jesu diese Last nicht ertragen können. Nirgendwo sonst in den Evangelien wird es so deutlich, dass Jesus nicht nur Gottes Sohn, sondern auch vollkommener Mensch ist. Durch sein Leiden als Mensch kann Jesus alle unsere menschlichen Nöte und Ängste verstehen, denn er hat sie am eigenen Leib erfahren. Jesus war nicht immer nur der starke Held, der gelassen seinen Leidensweg geht, weil er weiß, dass er am dritten Tag auferstehen wird. Nein, Jesus ringt mit sich und mit Gott. Die Kraft, um diesen Weg zu gehen, schöpft er aus der Beziehung zu seinem Vater. Jesus gab sich immer ganz in die Hand Gottes. Und wir? Schlaflose Nächte. Wer kennt sie nicht? Jesus zeigt uns, was wir tun können, wenn wir eine schlaflose Nacht haben. Jesus sucht die Gemeinschaft mit seinen Jüngern, mit denen er seine Ängste und seine tiefe Traurigkeit teilt. Er fühlt sich mit ihnen verbunden und vertraut sich ihnen an. Es sind keine perfekten Menschen. Es sind seine Freunde, seine Familie, vor denen er sich verletzlich zeigen kann. Wie Jesus kennen auch wir Geschwister, Freunde und Verwandte um Hilfe bitten, wenn es uns schlecht geht. Es ist gut, Menschen zu haben, denen man sich anvertrauen kann und die für einen beten. Auszusprechen, was uns auf dem Herzen liegt und zu spüren, dass sich Menschen um uns kümmern, gibt Kraft und Mut. Ich habe schon oft Geschwister, Freunde in schwierigen Phasen meines Lebens mich anvertraut. Ich bat, sie vor mich zu beten. Dadurch fühlte ich mich nicht mehr so allein und konnte meine Sorgen und Ängste mit ihnen teilen. Aber Menschen haben ihre Grenzen, so wie die Jünger. Vielleicht haben sie nicht die Kraft und die Zeit für uns zu beten, für uns da zu sein und uns beizustehen. Vielleicht durchleben sie gerade auch eine schwierige Situation. Umso wertvoller, dass auch wir, genau wie Jesus, immer zu unserem Vater im Himmel kommen können. Zu ihm beten, ihm unser Herz ausschütten. Als Jesus in der schlaflosen Nacht im Garten Gethsemane seinen Angstkampf austrägt, wirft er sich zu Boden und fleht seinen Vater an, ihm diesen Leidensweg zu ersparen. Doch am Ende setzt Jesus sein ganzes Vertrauen auf Gott und unterwirft sich seinem Willen. Das Gebet hat Jesus in seiner schlaflosen Nacht Kraft gegeben. Wie Jesus dürfen auch wir Gott in unsere Not hineinnehmen. Wie Jesus dürfen auch wir Gott alle Dinge, die uns den Schlaf rauben, im Gebet bringen und ihm vertrauen. zum Schluss, was können wir aus Jesus' schlaflosen Nacht im Garten Gethsemane lernen? Der Blick auf die schlaflose Nacht Jesus lehrt mich, schlaflose Nächte sind ein Problem. Aber sie müssen kein Problem bleiben. Denn so wie Jesus können auch wir uns ganz in die Hände Gottes begeben. Das ist auch für uns die größte Hilfe, besonders dann, wenn alles andere nicht mehr hilft. Gott ist immer da. Alles, was uns beschäftigt, was uns Sorgen und Angst macht, können wir Gott im Gebet anvertrauen. Die Probleme lösen sich nicht sofort in Luft auf, aber sie drücken nicht mehr so sehr auf unsere Seele. Auch wenn wir Gottes Hilfe nicht immer sofort wahrnehmen, Gott ist da. Wir können auf Gott vertrauen. Sein Plan, sein Wille ist immer das Beste für uns. Unsere Sorgen sind Gott nicht verborgen. Gott reicht uns seine Hand. Nehmen wir sie an? Du hast die Wahl. Genau wie Jesus damals die Wahl hatte. Er hätte Nein sagen können, so wie wir ihm heute auch Nein oder Ja sagen können. Jesus hat bewusst die Entscheidung für dich und für mich getroffen, den Weg weiterzugehen bis zum Ende, bis ans Kreuz. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben. Es war die Liebe zu uns. Es war die Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen. Es war die Liebe zu dir und zu mir. Diese Liebe und diese Entscheidung macht Jesus Handel in seiner schlaflosen Nacht und dem Tag danach zur größten Liebestat der Weltgeschichte. Deshalb sind wir hier. Deshalb feiern wir heute Ostern. Und in diesem Sinne frohe Ostern uns alle. Amen. Wir hören jetzt noch das Lied »Die Liebe des Ritters«.